Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der Bedei und Toms Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz, ich bin Krimi-Autorin. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel A. Fairhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute werden wir uns einem weiteren ganz besonderen Fall widmen, der noch gar nicht so lang zurückliegt. Also auch gerade so an den Anfang meiner Amtszeit hier in Frankfurt gefallen ist, wenn man so will.
Ja, das macht die Sache natürlich sehr spannend, dass du damit persönlich auch konfrontiert worden bist. Es geht nämlich um den Fall Manfred Seel, der tatsächlich auch als Hessenripper bezeichnet wurde, der unter Umständen ein perfektes Doppelleben geführt hat. Er war nämlich zum einen der nette Nachbar von nebenan und zum anderen vermutlich ein sadistischer Frauenmörder. Manfred Seel ist 1946 in Königstein geboren und in Kronberg zur Schule gegangen. Er hat dann später dort die mittlere Reife absolviert, hat dann eine Ausbildung zum Klischee-Etzer gemacht oder auch Chemigraphen. Das ist ein Beruf, den es ab 1998 gar nicht mehr gab. Das ist eine sogenannte Mediengestaltungsgeschichte für Digital- und Printmedien. Da arbeitete man mit Chemie. Er hat dann aber ohnehin diesen Beruf nicht weiter ausgeübt. Er ist später in einer Entrümpelungsfirma gewesen. Er hat 1973 geheiratet und 1979 kam seine Tochter zur Welt. Die Familie zog nach Schwalbach. Dort lebten sie recht unauffällig. Seel war Mitglied in einer Band. Dort spielte er Klarinette und Saxophon. Er hat während seiner Ehe dann das Abi noch nachgeholt. Er hat angefangen, Kunst und Sozialgeschichte zu studieren, hat es allerdings nicht fertig gemacht. Seine Frau starb 2013 und er selber 2014 an Speiseröhrenkrebs. Seine Tochter musste daraufhin das Haus ausräumen und ihr Mann hat ihr dabei geholfen, besser gesagt in einer angemieteten Garage. Da hatte Herr Seel auch noch verschiedene Sachen stehen.
Aber das hat wohl ein bisschen gedauert, ne? Also dieses Ausräumen. Das war da nicht sofort danach, aber das kann man sich ja vorstellen, gerade wenn jemand viele Sachen hat und dann noch angemietete Objekte, Garage oder so, dass das Ganze dann ein bisschen dauert, ja.
Ja.
Aber war es dann so, dass dieser Beruf, dieser Ätzberuf, dass der dann einfach nicht mehr gebraucht wurde und er deswegen diese Entrümpelungsgeschichte gemacht hat? Oder hat das gar nichts damit zu tun gehabt?
Ich glaube, dass es nichts damit zu tun hatte. Denn in der Entrümpelungsfirma war er schon ziemlich früh, ich glaube schon in den 70er Jahren. Und ich meine, bis 98 gab es diesen Beruf ja noch. Also ich denke dass sich das vielleicht nicht rentiert hat oder er da mehr verdient hat. Genau. Ja, jedenfalls hat er, du hast recht, natürlich deutlich später, aber der Ehemann von dieser Tochter hat die Garage ausgeräumt und hat dort zwei große blaue Fässer gefunden. Eins hat er geöffnet und da ist ihm ein bestialischer Geruch entgegengekommen und darin hat er ein Bein und zwei Arme gefunden, hat dann sofort die Kripo alarmiert, die haben das andere Fass geöffnet und darin Schwamm, ein Kopf und ein Torso.
Ja, so ist das berichtet worden, genau. Und natürlich sind wir dann vom Institut für Rechtsmedizin gleich mit dazugeholt worden, weil das ist ja doch etwas, wo man überhaupt nicht mit rechnet. Und das ist dann sehr spezieller Fundort. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass zu dieser Zeit eigentlich niemand irgendwie auch nur im Hauch daran gedacht hat, dass der verstorbene Manfred Seel damit irgendwas zu tun haben könnte. Also, das war wirklich so, wer hat denn das gemacht? Wer hatte den Zugriff auf die Garage? Wer hat denn da praktisch seine Leichenteile entsorgt? Ja, wie waren da die Verschlussverhältnisse? Und natürlich hat man diese ganze Garage sehr detailliert durchsucht und hat auch nichts anderes gefunden, was jetzt in Richtung, ja, sagen wir mal, Gewaltverbrechen, Tötung, Werkzeug, was dafür notwendig gewesen wäre, Waffen, irgendwas anderes Verdächtiges. Man hat nichts weiter gefunden. Das waren alles Sachen, die irgendwo beim Entrümpeln vielleicht mal abgefallen sind, aber auch Werkzeuge, die man für das Entrümpeln selbst wieder benötigt. Ja, also deswegen war es wirklich relativ lang. Eigentlich so diese Idee, ja, da muss irgendjemand diese Zeit genutzt haben, weil er war ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, bis zu seinem Tod relativ schwer krank und hat dann auch eine ganze Zeit lang nicht mehr gearbeitet, sodass also man gar nicht genau wusste, wann diese Garage von ihm überhaupt das letzte Mal benutzt worden war. Ja, also da war so Größenordnung 1 bis 2 Jahre stand da im Raum, dass er selbst diese Garage wohl gar nicht mehr betreten haben konnte. Ja, und dann dachte man also, das muss irgendjemand ausgenutzt haben, diese Latenzzeit und dann eben diese Leichenteile da verbracht. Ja, also das war wirklich so der Anfang der Geschichte.
Wäre dann da nicht der Keller im Haus von Herrn Seel gewesen? In dem hat man nämlich 23.000 gewaltverherrlichende Pornos gefunden. Und da hat das Ganze schon einen ganz anderen Sinn für die Polizei gemacht.
Also in dem Fall wurde der Tochter dann beim Aufräumen unfreiwillig geholfen, ich will es mal so sagen, ja. Denn da hätte sie wohl sicherlich noch länger verbracht. Und wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, gibt es ja, was so gewaltverherrlichende Pornos betrifft, ja sicherlich auch unterschiedliche Qualitäten. Ich meine, das ist nicht vom Inhalt her, sondern auch von der Art, wie die dort aufgemacht sind. Sprich, haben wir dort gekaufte, irgendwie offensichtlich irgendwo bezogene Ware oder haben wir zum Beispiel VHS-Kassetten oder solche VHS-C-Kassetten, die man damals in Camcordern hatte, wo praktisch, ja, ich sag mal, ungeschnittenes Material drauf war, ne? Und das war eigentlich spätestens der Punkt. Also vorher hat man wohl immer noch gedacht, okay, der hat halt da sein, weiß ich nicht was gehabt. Der eine oder andere hat ja so ein paar geheime Vorlieben. Aber das war wohl der Punkt, wo man gedacht hat, okay, der musste auch aktiv was mit zu tun gehabt haben.
Zumal da auch noch so ein Aufnahmegerät gestanden haben
Ja,
muss in dem
ja.
Keller, ja. Und allerdings waren da nicht wirklich deutlich Aufnahmen zu finden mehr. Also wie gesagt, diese Videokassetten, die auch gekauft hätten sein können. Aber da ging die Polizei natürlich auch davon aus, dass er da vielleicht auch seine Anregungen bekommen hat. Denn die Mord, also es war dann natürlich so, dass die Polizei dann ermittelt hat bei ungeklärten Mordfällen, die vielleicht ähnlich abgelaufen sind wie bei dieser Simone Diallo, die übrigens noch 8 Nägel im Körper hatte, also der Täter hatte ihr 8 Nägel in den Körper gerammt. Also ich meine, es ist
Ja,
wirklich.
darüber werde ich dann beim nächsten Mal noch
Genau.
detaillierter berichten, weil selbstverständlich diese Untersuchung auch nicht so ganz alltäglich war. Ich sage nur, das gesamte Fass wurde dann erstmal ungeöffnet in Computertomographen verbracht und ja,
Ui.
Sachen, die natürlich heutzutage möglich sind, die vor vielen Jahren noch nicht möglich gewesen wären, damit man erstmal einen Überblick bekommt, was da überhaupt so drin ist. Aber auf diese detaillierten Befunde werde ich beim nächsten Mal
Na
eingehen.
klar.
Aber tatsächlich, das hat eben dann sozusagen den Anstoß gegeben, ja, dass man weiter ermittelt hat und gedacht hat, okay, da könnte eben viel, viel mehr dahinter stecken.
Richtig.
Und trotzdem und gerade in dieser Zeit, wo das Ganze so anlief und ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wann dann auch so die Öffentlichkeit so mit einbezogen war, ne? Es war so ein gewisser Verzug, was ja auch gut ist. Aber es war ganz verblüffend, wie viele Menschen mir persönlich irgendetwas mitgeteilt haben, dass sie den Manfred Seel kannten. Also es waren so
Echt?
Zufälle bei irgendwelchen Vorträgen. Und die eine sagt, ja, und dann im Ort gewohnt und das war immer so ein netter Nachbar. Und ja, sowas kann ich mir nicht vorstellen. Ja, oder zu einem späteren Zeitpunkt, als es doch dann in den Medien wohl sehr eindeutig dargestellt wurde, wie du sagst hier, der Frankfurt-Ripper oder Hessen-Ripper oder wie auch immer. Ja, da war auch eine Frau, die hat gesagt, ich habe mit dem 20 Jahre lang in dem Orchester gespielt, ja, und ich kann es bis jetzt nicht glauben, aber es muss wohl so sein. Ja, also das war wirklich verblüffend, ja, wie viele sich dann sozusagen das von der Seele reden mussten, ja, bei
Ja, ich
unterschiedlichsten
glaube.
Gelegenheiten. Denn ich glaube, das ist ja doch etwas, was einen echt erschüttert, ja, wo man denkt, hat man denn so überhaupt keine Menschenkenntnis, dass also man wirklich über Jahrzehnte, muss man ja sagen, mit jemandem gut auskommt, mit dem gemeinsame Zeit verbringt, den gemeinsamen Verein ist, den als netten Nachbarn erlebt, mit dem vielleicht isst und trinkt, Silvester feiert, ich weiß es nicht, ja. Und dann hört man plötzlich, dass das eigentlich ein Monster gewesen sein soll, ja. Ich glaube, da würde eigentlich jeder an seinem, ja, an seinem Menschenverstand und an seiner Menschenkenntnis, muss man eher sagen, zweifeln, ne?
Ja, wobei da das auch so war, das habe ich natürlich auch alles so recherchieren können, natürlich nicht so genau wie du, aber es gab auch Zeugen, die gesagt haben, er war auch manchmal etwas cholerisch. Also er hatte wohl hin und wieder mal einen heftigen Wutausbruch. Und was ganz klar war, er war auch Alkoholiker. Und er hat 1996 zum Beispiel mal eine Entziehungskur gemacht. Und da kann ja auch sein, dass er da sich verändert hat durch diesen Alkoholkonsum. Das weiß man natürlich auch nicht. Jedenfalls.
Ja, aber trotzdem, ich meine, wie viele kennst du, die vielleicht auch mal ein bisschen so zu cholerischen Anfällen neigen
Natürlich.
oder so?
Ja.
Ja, das sagt ja noch nichts aus. Und klar, das mit dem Thema Alkohol, da sind wir wieder Alkohol in der Gesellschaft und so. Wir haben ja gerade davon gesprochen, von Verein, Musikverein, Essen und Trinken, da gehört das einfach dazu. Und ja, ich meine, da muss man ganz kritisch sagen, da gleitet so mancher in den Bereich von wirklich schwierigen Alkoholmengen ab und insbesondere die Regelmäßigkeit spielt dann ja auch eine Rolle, ja, und dass dann jemand sagt, okay, ich glaube oder erkennt, ich glaube, ich habe ein Alkoholproblem, das will ich jetzt behandeln. Auch das muss man ja nicht unbedingt negativ auslegen, sondern im Gegenteil könnte man ja auch als positive Selbstreflexion eigentlich betrachten.
Das ist richtig. Ich versuche ja jetzt mir nur ein Bild da, von ihm zu machen und mir vorzustellen, wie ein Mensch, der Musik spielt. Also ich meine, ich selber spiele zum Beispiel Klavier und da sind unheimlich viele Empfindungen dann. Und ich meine, dann kann man ja nicht so ganz empathielos sein. Und andererseits ist er das angeblich das Monster gewesen, das völlig gefühllos, brutalst gemordet hat, ja. Das versuche ich mir einfach vorzustellen. Und dazu muss ich nämlich auch sagen, also die Polizei hat natürlich gesagt, also wenn er diese Simone Diallo, da war er 45 Jahre alt, als er die ermordet hat. Und wenn er die wirklich so brutal ermordet hat, dann ist es eigentlich ziemlich klar, dass es nicht sein erster Mord war. Abgesehen davon hat er wohl anatomische Vorkenntnisse gehabt, die er sich laut Polizei und Ermittlungen anhand von Tiermisshandlungen angeeignet haben könnte.
Okay, diese Tiermisshandlungen, wie sind die zutage getreten? Wie haben Sie
Da
das
hat man
herausgefunden?
genau, und es gab eine Dominique Monrose, das war eine Prostituierte, die hat er vermutlich 1993 ermordet. Ihre Leichenteile wurden an der A661 in Plastiksäcken gefunden und daneben waren weitere Plastiksäcke und da waren Tierkadaver drin oder Stücke von Tier. Kadavern, ja. Und dann gab es auch einmal eine Serie von Tiermisshandlungen. Ich kann mich daran sogar noch erinnern, da wurden Pferde schwerst misshandelt auf
Ah
der
ja.
Koppel. Und die,
Genau.
da geht man davon aus, dass er damit in Zusammenhang gestanden hat.
Ja, aber es ist ja auch nicht
Ja.
so wirklich. Also klar, das hört man ja häufig von Psychopathen, von Lustmördern, dass die im Kindesalter schon Tiere misshandelt und sogar getötet haben. Ja, aber gab es jetzt bei ihm, glaube ich, keine Zeugenberichte, oder? In die Richtung.
Ich sage nur das, was ich hier so in meiner Recherche gefunden habe. Sonst kann ich dazu natürlich auch recht wenig sagen. Ich weiß nur, dass die Polizei dann davon ausging, dass seine Mordserie im Februar 1971 begonnen haben müsste. Und zwar einmal im Februar 71 und einmal im April 71. Da hat er nämlich zwei Altenpflegerinnen vermutlich getötet. Die eine wurde in einer Kleingartenanlage gefunden, der hatte er die Gebärmutter entfernt. Die andere hat er auf der Camberger Brücke überfallen und ihr das Gesicht zertrümmert. Und das Interessante war, er hatte, dieses Altenheim war nur 13 Gehminuten von seinem Institut, seiner Entrümpelungsfirma entfernt. Und er hatte die eine vermutlich auf irgendeiner Party in so einer Bar kennengelernt. Und vor allem hatten er und sein Kollege in diesem Altenheim entrümpelt, in dem dann die beiden Frauen auch verschwunden sind. Und dann kommt es, das, was ich vorhin schon erzählte, das war nämlich 1971. Danach passierte 20 Jahre gar nichts mehr. Da lernte er nämlich seine Frau kennen, die er 73 geheiratet hat. Und wie Psychologen sagen, ist es ja oft so, dass Täter, die plötzlich in einem stabileren Umfeld sind, ihren Drang oder ihren vielleicht auch Sadismus unter Kontrolle bringen können und dann ein ziemlich normales Leben führen können. Er hat dann 79 seine Tochter bekommen. Die lebten dann eben da zusammen in Schwalbach. Und das war, wie gesagt, eine ja, sehr unauffällige Familie. Das ist so eine ganz normale Familie, wie man sie sich gerne als Nachbarn vorstellt.
Also das ist ja, wenn man diese Auflistung, die ihm, ich nenne es jetzt mal, zugeschrieben wird, wenn man die eben sieht, klar, da fällt genau diese Lücke auf, die ja nur 20 Jahre andauert. Ne? Also das soll 71 dann diese beiden Fälle und dann 20 Jahre nichts. Das ist ja erstmal ja schwer zu verstehen. Aber klar, wie du richtig sagst, könnte das bei ihm die Heirat gewesen sein. Wobei man sich natürlich dann auch fragen muss, 71 gleich 2, relativ kurz hintereinander, innerhalb von 2 Monaten. Und dann passiert 72, 73, aber klar, er könnte dann kurz danach schon die Frau kennengelernt haben, die er 73 geheiratet hat. Jetzt aber dann, um es weiterzuspinnen, wenn er dann die Tochter 79 bekommt mit der Frau, dann ist die ja 91 gerade mal 12, ja. Was hat denn da den Ausschlag gegeben? Weiß man da was?
Ja, also ich habe dann gelesen, dass diese Ehe dann irgendwann nur noch pro forma Bestand. Das wäre eine Möglichkeit, dass er da und die Frau hat, oder die Tochter hat dann auch ausgesagt, dass er immer mehr und mehr Zeit in seinem Keller verbracht hat. Und da durfte auch niemand rein außer ihm. Und das war auch immer ein abgeschlossener Raum. Und das würde dafür sprechen, dass er dann wieder in dieses alte Schema glitt, wenn er nicht mehr glücklich war.
Okay, und dann natürlich auch die Sachen mit Video und dergleichen,
Genau,
ne?
genau.
Denn das war ja 71, war das ja überhaupt noch nicht denkbar. Wann kamen so die Videorekorder bei uns auf? Das war so Anfang der 80er Jahre erst, ne?
Ja.
Und dass man dann selbst auch filmen konnte mit Video. Ich meine, vorher klar hätte man filmen können mit Hi8 oder wie hießen, Super 8, genau hieß es. Hi8 war später Videoformat. Oder mit normalem Film. Aber das war ja doch für einen privaten Menschen war das ja doch alles sehr, sehr aufwendig. Und so diese Camcorder, das kam ja dann so auf, ja, erst Mitte der 80er, ja,
Ja.
bis Ende der 80er. Und das kann natürlich ihn sozusagen in die Richtung gebracht haben, ja, auch die Möglichkeit überhaupt des Videokonsums, ne, dass ihn das wieder so auf die Spur gebracht hat, ne.
Und man konnte ihm auch nachweisen, dass er im Darknet surfte mit so einer Spezialsoftware. Also das war
Das war dann
nachweisbar.
später.
Genau,
Das war dann
genau.
später. Das heißt, das hat er dann möglicherweise alles perfektioniert, ja.
Ja, genau. Und man geht ja auch davon, also die Polizei geht davon aus, dass er das alles minutiös geplant habe, dass er vielleicht auch ganz bewusst dieses ganz ja, beschauliche Leben geführt hat, um von seiner dunklen Seite abzulenken, sage ich mal.
Ja, aber es hatte sicherlich ja auch was Pragmatisches, will ich mal sagen, ne? Gerade so diese Entrümpelungsfirma, da hat er sich die Zeit selbst eingeteilt, da hat er auch mal Tage nichts zu tun gehabt und da haben wir ja den, wenn man den ersten Fall nimmt, dadurch hat er natürlich Zugang gehabt zu sehr vielen Bereichen, wo andere vielleicht nicht unbedingt hinkommen. Ja,
Richtig.
und dementsprechend dann auch mit Personal davon. Ja, also
Ja.
insofern glaube ich, ist das gar nicht so abwegig.
Ja, und dann passierte ja ab 91, wie gesagt, hat er wieder begonnen zum Orden. Und dann hat er sich nur noch um Frauen gekümmert oder nur noch Frauen vom Straßenstrich vermutlich ermordet, wenn er es dann getan hat. Das erste Opfer war eine heroinabhängige, obdachlose HIV-Positive. Und da habe ich ein Interview gesehen. Die war nämlich überwiegend am Rebstockgelände unterwegs. Da gab es einen Kiosk und da hat sie dann immer um Bier gebettelt. Deswegen war die nicht gern da gesehen, weil sie also immer gebettelt hat und weil sie sehr schmutzig gewesen sei. Dann hat er 93 wieder gemordet, wieder eine vom Straßenstrich, eine Frau, wieder HIV-positiv. Und eine Frau, die sehr unbeliebt war bei ihren Kolleginnen, weil sie sich unter Preis verkauft hat. Und deswegen wollten die sie alle also eher gerne nicht mehr wiedersehen. Und wahrscheinlich hat sich so schnell auch keiner gewundert, dass die nicht mehr da waren. Eine Sache gibt es noch, die natürlich dafür spricht, dass er durchaus sehr aggressiv sein konnte. Und zwar hat eine der Straßenprostituierten ihn bei der Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen gemeldet, weil er sie brutalst misshandelt hat und weil sie die anderen warnen wollte.
Also das heißt, diese Aktivitäten im Bereich der Prostitution, die waren auch belegt, oder
Die waren belegt.
okay. Das heißt, er ist er auch beobachtet
Ja.
worden
Da ist er
und
regelmäßig gesehen worden, da gibt es viele Zeugen und es gibt auch viele Prostituierte, die ihn mit den jeweiligen Frauen, die dann letzten Endes ermordet wurden, gesehen haben.
Aber gab es dann auch Prostituierte, die über ihn berichtet haben, sonst noch, die letztlich überlebt haben, hört sich jetzt blöd an, aber die praktisch dann gesagt haben, Mensch, der war halt so komisch oder so brutal oder so. Also klar, das eine hast du jetzt gesagt, die gewarnt hat, da, aber gab es da noch weitere?
Das habe ich nicht
Okay.
herausgefunden. Aber ich meine, trotzdem sagt das natürlich einiges aus, wenn man sagt nämlich von der, die ihn da gemeldet hat, dass sie für Drogen alles getan hätte. Und selbst sie war, hat gesagt, mit einer solchen Brutalität hat sie niemals gerechnet. Also das nur mal so zu diesem, das zeigt ja schon, dass er schon auch noch eine andere Seite gehabt hat.
Ja, klar, na klar. Ja, interessantes Leben, will ich mal sagen. Ja, die Widersprüche. Sind es Widersprüche? Sind es doch keine? Und ist die Frage, werden wir noch mehr herausfinden über ihn? Insbesondere, wie viele Morde sind ihm wirklich zuzuschreiben? Und ja.
Man ging übrigens auch davon aus, das muss ich auch noch kurz sagen, sein Spitzname war nämlich übrigens Alaska, weil er auch
Okay.
im Sommer gerne Pelzmäntel trug und weil sein Lieblingsreiseziel Alaska war. Und er war sehr häufig im Ausland. Und auch da ist man sich durchaus nicht sicher, ob da nicht auch was passiert sein könnte, ob er da nicht auch irgendwas gemacht hat. Aber wie gesagt, das sind alles nur Theorien und nicht belegt. Und ich bin aber jetzt super gespannt, natürlich auf den nächsten Podcast, wenn du ein bisschen näher darauf eingehen wirst, was ihr da so rausgefunden habt.
Ja, sozusagen wieder an den Anfang der Geschichte zumindest zurück, wenn wir beim nächsten Mal gehen und so wie es bei uns dann im Sektionssaal passiert ist. Ja.
Ja. Das denke ich, ist wahrscheinlich sehr, sehr spannend, weil das wird man sonst wahrscheinlich nie erfahren. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute. Wir hören uns hoffentlich heute in 14 Tagen wieder und seien Sie gespannt.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.